Bei Schrödinger ist in der Box mit der Katze gemeinsam ein Apparat, der eine quantenphysikalische Abhängigkeit hat. Und zwar ist es so, dass in dieser Box eine Giftampulle drin ist. Ist jetzt eigentlich aufgefallen, dass die Wissenschaftler alle ultra hot sind im Oppenheimer?
Ja, die sehen viel besser aus, als sie eigentlich wahrscheinlich aussahen.
Ja, ne? genau.
Also vor allem Cillian Murphy.
Auch Oppenheimer war schon...
Echt? Oppenheimer hot? Ich google mal kurz Oppenheimer.
Oppenheimer hot.
Was wir normalerweise ja erleben, wenn wir eine neue Info bekommen, wenn wir was Neues erzählt bekommen, ist ja, dass man es uns nur gut genug erklären muss und irgendwann reiht es sich so ein in alle anderen Dinge, die wir so wissen über die Welt.
Mhm.
Da passt es dann irgendwann so rein. Wie so ein Puzzlestück passt es so perfekt in das große Weltbild-Puzzle.
Mhm.
Das
ja.
Verständnis. Und das geht eben bei den Quanten nicht so richtig gut.
Was los Wissenschaft? Der Podcast mit Dr. Lisa Ringener und Dr. Jan-Philipp Rudloff.
Hallo ihr da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was los Wissenschaft. Ich bin Jan, bei mir ist Lisa. Hallo Lisa.
Hallo Jan.
Lisa ist Physikerin, ich bin Psychologe und wir sprechen hier mit Leuten aus der Wissenschaft über ihr Leben und auch über ihre Themen. Das machen wir immer abwechselnd mit und ohne Gäste. Und heute sind wir nur zu zweit.
Ja, nur zu zweit. Aber trotzdem, ich hab Bock. Jan ist ein bisschen, den muss ich noch ein bisschen hochmotivieren,
glaube
ich.
Lisa hat richtig gute Laune, richtiger Clash zwischen uns beiden.
Ja, warum hast du eine schlechte Laune, Jan?
Ach, ich schreibe gerade ein Skript für Quarks und das schreibe ich über das Thema, was wir vorletzte Woche besprochen haben.
Mm.
Nämlich Wahrheit und so. Und da war es ja letzte Woche auch schon so ein Pain, weil es einfach so ein wahnsinnig komplexes Thema ist, was die Menschheit jetzt einfach schon man kann fast sagen, Anbeginn der Menschheitsgeschichte oder so, zumindest seit der Antike auf jeden Fall, da ist es auch nachgewiesen, beschäftigt. Und das lässt sich eben nicht mal schnell in ein paar Seiten abfrühstücken und es gibt auch keine so richtig befriedigende Antwort auf die Frage, was ist das überhaupt, Wahrheit?
Genau, also wenn ihr keine befriedigende Antwort haben wollt, dann könnt ihr auch die Folge hören.
Ja, genau. Und da struggle ich gerade so ein bisschen. Und das soll uns aber nicht davon abhalten, jetzt eine super spannende Folge hinzulegen. Und ich bin aber tatsächlich froh, dass ich dir diesmal zuhören darf, weil ich glaube, mein Kopf ist schon so, dass ich, glaube ich, jetzt es nicht schaffen würde, so eine Folge selber durch so eine Folge durchzuführen.
Tja, gut, dass
ich
gute Laune
habe. Warum geht's
dir
denn so gut? Ja, warum geht's dir so gut?
Ich weiß nicht.
Erklär mir dein Geheimnis.
Ich bin einfach das Glas ist halb voll kind of Mensch. Immer.
Ja.
Meistens. Nee, ich hatte eigentlich, mir ging es gestern nicht so gut und ich habe auch nicht so gut geschlafen, weil diese Woche ist so ein Wissenschaftsfestival in Mannheim, wo ich die ganze Woche bin, die Explore Science.
In Mannheim?
In Mannheim. Und da müssen wir mal aufbauen am Tag davor und das war heute und da hat man immer so ein bisschen Angst, klappt das alles und bla bla bla, ne? Und hat aber alles geklappt.
Cool.
Ich musste mit so einem großen Auto den Philosophenweg hochfahren in Heidelberg. Das ist halt so die eine Straße am Berg.
Ah, okay.
Das ist dann immer ultra nervig.
Es gibt in jeder Stadt einen Philosophenweg. These.
In Emden, also wo ich herkomme, gibt es auch einen Philosophenweg. Das stimmt.
Ja,
obwohl die
sagen.
Vielleicht sogar Philosophenstraße, nee, weiß ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall sowas, was so heißt.
Ja,
und natürlich geht's da bei Explore Science, weil das ja eben von meiner Arbeit ist, die ich an der Uni mache, geht's um Quanten. Und darum geht's auch heute im Podcast. Es geht um Quanten. Endlich!
Wow, endlich!
Endlich!
Endlich, Lisa.
Ich bin so gespannt.
Kaum erwarten. Sie hat sich schon so lange drauf gefreut.
Ich hoffe, dass Jans Laune sich noch nicht weiter verschlechtert, weil immer wenn wir darüber gesprochen haben, ist das dann irgendwann schnell ausgeartet. Ich bin gespannt, wie es heute wird.
Ja, ich auch. Ich werde es dich spüren lassen.
Sehr gut, sehr gut. Immer Rückfragen stellen. Jan, wir haben ja schon ein bisschen über Quantenphysik mal gequatscht und du hast es ja vielleicht auch so ein bisschen mitbekommen, weil dieses Jahr ist ja auch ein besonderes Jahr, ist nämlich das Jahr der Quantenphysik.
Mhm.
Und was bedeutet das denn für dich? Also was ist Quantenphysik so für dich?
Ich habe den Quanten so viel zu verdanken.
Hey, das stimmt, dein Handy, das du jetzt wieder bekommen hast.
Da kommen wir
hast.
Gleich noch drauf, ja, voll. Also Quantenphysik ist für mich vor allem erstmal etwas, was im wahnsinnig Kleinen stattfindet.
Mhm.
Also das, wir sprechen von ganz, ganz kleinen Dingen. Da kommen wir dann, also zumindest habe ich das so verstanden. Und sie sind mir insofern ein Rätsel, als dass sie nach anderen Regeln funktionieren als das, was man sonst so kennt.
Ja.
Und sie gehen irgendwie so mit einer sehr großen, für mich sehr großen Unsicherheit einher. Also ich weiß irgendwie nicht so richtig, was ist das? Warum macht es das? Was ist Macht?
Ja, das ist ja für viele Leute ein bisschen schwierig zu verstehen.
Ja. Und natürlich muss ich noch eine Katze droppen.
Welche Katze denn?
Die vom Schrödinger.
Die vom Schrödinger. Ja, Schrödingers Katze. Also das ist echt so ein Ding, wenn ich über Quantenphysik spreche mit Leuten, dann kommt immer sofort Schrödingers Katze. Ja. Um das Erste ganz kurz nochmal aufzugreifen, was du gesagt hast, Quantenphysik oder quantenphysikalische Phänomene sind rein theoretisch nicht beschränkt auf kleine Objekte.
Okay.
Genau, also rein theoretisch könnte das mit allen Objekten passieren, aber es passiert halt im Allgemeinen nur im Kleinen, weil okay, da eben, ja, weil da eben wir diese Quanteneffekte beobachten können. Genau, Schrödingers Katze ist ein gutes Beispiel dafür. Ist ja ein Gedankenexperiment von Erwin Schrödinger. Und ja, das ist so eine ganz bekannte Geschichte eben, dass diese Katze tot und lebendig gleichzeitig ist. Und wie das passieren kann, das ist eben der Superposition in der Quantenphysik geschuldet. Da sprechen wir dann später noch ein bisschen drüber. Ja.
Also eine Katze ist in der Box.
Okay, wir wollen es jetzt direkt reingehen. Ja,
wir wollen das jetzt schon, weil vielleicht kennen es doch nicht alle. Wir machen okay, nur dieses Beispiel. Also ich gebe mal kurz wieder, wie ich es verstanden habe. Eine Katze ist in der Box. Die Box ist aber lichtdicht. Die Box ist aber blickdicht.
Blickdicht, ja, lichtdicht so. Auch.
Ich kann nicht sehen, was die Katze macht.
Ja, sehr gut. Mhm.
Und deswegen weiß ich nicht, ob die Katze tot oder lebendig ist in der Box. Ich kann ihren Zustand nicht bestimmen.
Genau. Da ist noch was Wichtiges mit bei der Katze mit drin in der Box, weil wenn du jetzt einfach so eine Katze in eine Box machst und sagen wir mal, da sind Luftlöcher drin, dann bist du ja schon relativ sicher, dass die erstmal eine Weile überleben kann.
Ja.
Aber bei Schrödinger ist in der Box mit der Katze gemeinsam ein Apparat, der eine quantenphysikalische Abhängigkeit hat. Und zwar ist es so, dass in dieser Box eine Giftampulle drin ist, die kaputtgeschlagen wird, wenn ein radioaktives Atom zerfällt. Also okay. Es gibt so einen Mechanismus, so eine Maschine, die praktisch misst, wann dieses Atom zerfällt.
Ja.
Und wenn das passiert, dann zerschlägt diese Maschine die Ampulle und das Gift tritt aus und die Katze stirbt.
Okay.
Und wir kennen ja diesen Begriff der Halbwertszeit von radioaktiven Elementen. Das heißt, nach dieser Zeit ist die Hälfte der Menge zerfallen. Mhm. Und wenn wir jetzt ein einzelnes Atom anschauen würden, dann wäre nach der Hälfte, also nach der Halbwertszeit, hättest du eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass das Atom zerfallen ist und eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass es nicht zerfallen ist.
Mhm.
Aber du weißt nicht, was passiert ist, weil auch dieser Prozess des Zerfalls ist ein quantenmechanischer Vorgang. Das heißt, wir können nicht genau sagen, nach 3 Tagen und 15 Minuten ist dieser Stoff zerfallen, sondern wir sagen nur, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ist jetzt, sagen wir mal, zu 50% das Ding zerfallen und 50% nicht. Und dann ist die Katze in der Superposition, also in der Überlagerung, Superposition bedeutet Überlagerung, von dem Zustand tot und lebendig. Also die Katze ist gleichzeitig tot und lebendig. Genau.
Okay. Da bin ich mir jetzt aber ganz sicher, dass das die wenigsten so genau erklären könnten. Und trotzdem sagen das immer alle so.
Ja.
Schrödingers Katze ist in der Box drin. Man weiß nicht, ob sie tot ist oder lebt.
Genau, ja. Das deckt sich mit meiner persönlichen Erfahrung. Und das Lustige ist ja, dass Schrödinger das eigentlich aufgeschrieben hat, weil er beschreiben wollte, wie dumm er das alles findet.
Ah, okay, ja. Interessant.
So, das ist ja totaler Schwachsinn, als ob ich jetzt eine Katze in die Box machen würde. So.
Okay. Und die Leute sind einfach drauf abgefahren, weil sie froh waren, dass wenigstens ein Element bekannt ist in dem ganzen Ding.
Die
Katze ist dabei. So.
Ja.
Okay.
Ja. Genau, so ist es mit der Katze. Und genau, Schrödinger, haben wir jetzt schon erwähnt, ist einer der sehr wichtigen Menschen für die Quantenphysik gewesen. Und wir wollen jetzt so ein bisschen mal mit der Geschichte starten, weil 2025, ich habe gerade schon kurz gesagt, ist das Jubiläumsjahr. 2025 ist das Jahr der Quanten, von der Vereinten Nationen ausgerufen. Und das liegt daran, dass wir eben ein 100-jähriges Jubiläum feiern. Also 1925 wurde die Quantenphysik entdeckt, sozusagen. Mhm. Und wie das jetzt ein bisschen, ist schon vor 1925 ein bisschen was passiert. Und das wollen wir jetzt einmal nur ganz kurz durchgehen, dass ihr jetzt Bescheid wisst, wie die Geschichte ist. Also dieses Wort Quanten, das wurde das erste Mal in einem wissenschaftlichen Kontext eigentlich von Max Planck erwähnt, und zwar im Jahre 1900. Und da hat er das erste Mal eben in so einer Veröffentlichung von Quanten gesprochen. Und er meint damit, Quanten bedeutet, also wie viel heißt das auf übersetzt? Also das ist, Quantum heißt wie viel. Und was Quant eigentlich bedeutet, ist, dass es so eine diskrete, also diskretes Gegenteil von kontinuierlich. Kontinuierlich heißt praktisch durchgehend sozusagen. Mhm. Und diskret ist eben in bestimmten Paketen vorhanden seiend sozusagen. Und Quanten sind eben, in seinem Fall waren es eben solche Energiepakete. Also Pakete, also Energie, die immer nur in bestimmten Mengen oder in bestimmten Größen eben vorhanden ist. Und das hat er auch als Quant bezeichnet. Mhm. Man sagt auch oft quantisiert deswegen zu sowas.
Mhm. Okay.
Das war Max Planck, und dann kam natürlich, geht hier jetzt kein Physik-Podcast ohne Albert Einstein natürlich
yes.
los. Und der hat auch einen starken Beitrag zur Quantenphysik geleistet, und zwar hat er den photoelektrischen Effekt erklärt 1905. Und der photoelektrische Effekt ist eben ein Effekt, den Heinrich Hertz schon 1886 beobachtet hat. Also der ist schon vorher beobachtet worden, aber es war nicht ganz klar, was da passiert. Mhm. Und zwar sieht man, dass wenn man ein Metall hat, das irgendwie negativ geladen ist, also wo Elektronen drauf sind, wenn man das mit Licht bestrahlt, dann kann man diese Elektronen rauslösen. Mhm. Heinrich Hertz hat zum Beispiel so Funkenüberschläge sich einfach angeschaut. Also er hat so zwei Ladungsträger sozusagen gehabt und hat die aneinander gebracht, und dann hat sich eben so ein Funken zwischen den beiden, so ein Überschlag gemacht. Wenn er dort Licht drauf geschienen hat, spezifisch UV-Licht, dann ist dieser Funke eben länger geworden. Also dann konnte er die weiter auseinanderstellen sozusagen und trotzdem noch einen Funken beobachten. Und bei anderem Licht war das nicht so. Und vorher hat man halt gedacht, Licht hat auch irgendwie eine Energie. Das heißt, wenn wir da jetzt Licht einfach draufballern, dann kommen halt die Elektronen raus.
Mhm. Und je mehr Licht, desto mehr Elektronen.
Genau, je mehr Licht, desto mehr Elektronen. Aber das war gar nicht so. Denn was wichtig ist daran, ist die Energie, die das Licht hat. Und die Energie des Lichts wird nicht über die Menge beschrieben, sondern über die Frequenz. Je höher die Frequenz, desto größer die Energie. Und UV-Licht hat eine sehr hohe Frequenz und deswegen sehr energiereiche Strahlung. Deswegen auch sehr gefährlich für unsere Haut. Genau, und Albert Einstein hat das eben eine theoretische Beschreibung dafür geschrieben in seiner Veröffentlichung, die heißt über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt. Das finde ich auch einfach so ein geiler Name. Damals wurden die Paper, also die Veröffentlichung auch noch zum Teil in Deutsch geschrieben. Und das war eben 1905, und da hat er auch 1921 den Nobelpreis für bekommen. Und das ist tatsächlich sein einziger Nobelpreis. Also er hat nicht den Nobelpreis für die Relativitätstheorie erhalten, sondern für den Fotoeffekt, für die theoretische Erklärung des Fotoeffekts.
Denkt man immer, ne, dass es für die Relativitätstheorie war.
Ja,
also
genau.
Also du nicht, aber Leute wie ich.
Ja, das ist so ein sehr, so eine sehr häufige Fehlinformation, denke ich.
Ja.
Aber er ist natürlich dafür bekannt, ne, für die, für die Relativitätstheorie und für E gleich mc Quadrat und für das Internat.
Für das Internat?
Schloss Einstein.
Ach so. alles ist da, alles ist manchmal echt egal.
Genau. Und dass er eine 4 in Mathe hatte, was in dem Schloss Einstein-Song vorkommt, aber ich weiß gar nicht,
ob das stimmt. Aber es war eigentlich es war nach dem Schweizer System, ne?
Stimmt, irgendwie sowas, ne?
Ja, und dann ist es eigentlich eine 2 oder so.
Ja, ich glaube, das habe ich auch mal gehört.
Ja.
Geil. So, aber wir sind immer noch nicht hier im Jahre 1925, jetzt kommen wir ins Jahr 1925, weil diese Quanten, das muss ja irgendwie beschrieben werden, mathematisch erklärt werden. Wie kann man überhaupt damit umgehen? Das ist ein ganz neues System gewesen, eine ganz, ganz neue Physik. Und da waren vor allen Dingen Schrödinger dran beteiligt, den wir schon hatten mit seiner Katze. Werner Heisenberg, der auch eben eine theoretische Beschreibung für die Quantenphysik gemacht hat.
Und den kennt man vielleicht von Breaking Bad.
Den kennt man vielleicht von Breaking Bad. Wow. Der kommt übrigens auch noch bei Oppenheimer vor, beim Film.
Ja.
Wird von Matthias Schweighöfer gespielt.
Ja, richtig cringe. Richtig
ist jetzt
eigentlich
cringe. Aufgefallen, dass die Wissenschaftler alle ultra hot sind im Oppenheimer.
Ja, die sehen viel besser aus, als sie eigentlich wahrscheinlich aussahen.
Ja,
ne?
genau.
Also vor allem Cillian Murphy.
Auch Oppenheimer war schon.
Echt? Oppenheimer hot? Ich google mal kurz Oppenheimer.
Oppenheimer hot.
Oppenheimer body.
Also ich glaube, die sahen sich, die, also
ja, okay,
das
der geht. Der, ja.
Würde.
Der sieht zumindest. Nee, der sieht eigentlich auch ganz cool aus.
Ja, ich glaube, mir ist es vor allen Dingen aufgefallen bei dem einen Schauspiel, bei dem einen, ich weiß nicht mehr, ist es Brack, der von Josh Hartnett gespielt wird. Einfach
ah,
so ein 1,90 Meter, super gut aussehender Typ. Und in echt war der halt so, ja, egal. Ganz normal aussehend halt einfach. Nicht schlecht aussehend, ganz normal aussehend.
Wie wir das jetzt gecrashed haben, tut mir leid.
Okay. Entschuldigung, kein Problem. Also ich wollte eigentlich nur sagen, Schrödinger, Heisenberg und Max Born und Pascual Jordan möchte ich da noch erwähnen, die waren auch daran beteiligt. Also 1925 haben eben viele Leute einfach an der theoretischen Beschreibung für Quantenphysik gearbeitet und da ist es eben so ein bisschen entstanden. Das nennt man jetzt so die Geburtsstunde der Quantenphysik. Und das Interessante fand ich dran vor allen Dingen, dass Heisenberg das 1925 ja gemacht hat in Helgoland tatsächlich, weil er Heuschnupfen hatte. Ich weiß nicht, ob du auch Heuschnupfen hast. Ich habe auf jeden Fall auch Heuschnupfen. Ich bin froh, dass es jetzt Medikamente dagegen gibt. Der musste damals noch nach Holland. Geil.
Ah, okay. Allergiefrei seit 9-2, sage ich immer.
Und,
noch nie gesagt.
Nee, aber das ist richtig gut. und 1925, als Werner Heisenberg das geschrieben hat, war er tatsächlich 24 Jahre alt.
Das ist so krank.
Das ist so krass. Und er hat dann auch den Nobelpreis bekommen 1923 und dementsprechend war er damals 31 Jahre alt. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Er war allerdings nicht der jüngste Nobelpreisträger.
Okay.
Also Nobelpreisträger sowieso nicht, weil ja diese eine 14-Jährige, ach, wie heißt die nochmal, den Friedensnobelpreis gewonnen hat.
Ja gut, aber die zählen die da mit rein? Ja.
Ja, manche Leute zählen das mit rein. Aber selbst Physik-Nobelpreis ist er nicht der jüngste. Aber er ist einer der jüngsten, auf jeden Fall.
Friedensnobelpreis wäre, glaube ich, noch so der Nobelpreis, den ich mir am ehesten zutrauen würde.
Ja, wenn Barack Obama den bekommen hat. Also.
Nee, aber auf jeden Fall, also bei Physik werde ich nichts mehr, da werde ich nichts mehr.
Hä, aber nicht Literatur?
Reißen. Ja, ich habe jetzt nicht so lange drüber nachgedacht. Literatur. Ja. Ich möchte das wieder zurücknehmen mit dem Friedensnobelpreis.
Nehmt Jan von der Nominierungsliste runter. Also diese Situation damals 1925, das war eigentlich ein, wie man das eigentlich umgangssprachlich sagt, ein Quantensprung.
Mhm.
Eigentlich ist es falsch. Immer dieses Wort wird eigentlich falsch benutzt, weil Quanten sind ja was Kleines. Quantensprung ist dementsprechend auch was Kleines. Aber wir benutzen jetzt mal die gängige Interpretation dieses Wortes und sagen 1925, das war der Quantensprung für die Quantenphysik. Deswegen feiern wir 100 Jahre Quantenphysik. Und Jan, also wie gesagt, 31 Jahre Nobelpreis. Du bist 32.
Das ist richtig.
Ja, was hast du so vorzuweisen?
24.000 Follower bei Instagram.
War nicht schlecht. Da bin ich schon schlechter unterwegs, glaube ich.
Nee, nicht so wahnsinnig viel, wenn ich mich natürlich mit solchen Leuten vergleiche. Das macht unglücklich.
Ich habe auch immer vor allen Dingen das Gefühl so, ich habe halt immer noch keinen einzigen unbefristeten Arbeitsvertrag gehabt.
Ja, aber das ist ja auch vielleicht ein bisschen selbst gewählt, oder?
Ja.
Könntest ja schon irgendwo einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben. Also falls jemand Lisa einstellen will und zuhört, meldet euch.
Ja, ab 2028 bin ich arbeitslos.
Ist das sehr unsympathisch gewesen mit den 24.000 Followern? Ja, ne?
Nur ein bisschen. Gehen wir doch noch mal in die Quantenphysik rein, Jan.
Ja, geh mal rein.
Was sind denn die Grund? Also was geht da ab eigentlich? Was ist denn überhaupt die Quantenphysik? Warum? Was ist daran besonders?
Mhm.
Ein Teil, den man bestimmt schon mal gehört hat, ist, dass Teilchen auch Wellen sind und Wellen auch Teilchen sind. Das nennt man den Welle-Teilchen-Dualismus, also dass beides sozusagen austauschbar ist. Dass sich zum Beispiel Elektronen, Objekte, also das sind ja die negativen Ladungen in Atomen, dass sich diese Elektronen, die wir uns eigentlich immer wie Teilchen vorgestellt haben, sich auch wie eine Welle verhalten können. Zum Beispiel, wenn man die jetzt auf einen Schirm schickt, wo ein Spalt drin ist, dann kann man eben hinter dem Spalt oder hinter diesem Schirm sozusagen mal gucken, was da rauskommt, wenn man diese Elektronen da durchschießt. Und man sieht eben, dass das Ergebnis, was hinten rauskommt, identisch ist zu dem Ergebnis, was man erwartet bei Licht. Mhm. Und zwar, das nennt man Interferenz, hat man vielleicht schon mal gehört, das sieht man auch manchmal bei Wellen. Zum Beispiel auf am Meer, wenn da so Wellen ankommen, dass die sich halt so gegenseitig auscanceln. Also, dass da, wenn eine Welle kommt, dann kommt die andere, dann wird es da mal kurz ein bisschen höher, der Wellenberg, und einer wird vielleicht ein bisschen niedriger. Und das macht vor allen Dingen Licht. Und das machen aber Elektronen auch, wenn man die auf so einen Spalt schießt. Und da war dann halt so, ah, Elektronen sind also auch Wellen, verrückt. Mhm. Und zum Beispiel dieser Fotoeffekt ist auch was, dass man sich auch so ein bisschen wieder mehr wie Teilchen vorstellt. Also, dass dieses Elektronteilchen von einem anderen Teilchen rausgeschossen wird aus diesem Metall. Also, dass das Licht in dem Fall auch wie ein Teilchen sich verhält. Diese Lichtteilchen, die nennen wir Photonen. Genau. Also, das ist so eine Hauptidee.
Was ja auch schon mal weird ist.
Ist auf jeden Fall weird. Also,
Quanten sind sowohl Wellen als auch Teilchen.
Genau.
Das ist halt schon weird.
Ja, das ist schon weird.
Okay.
Weil, ja, die verhalten sich halt mal so und mal so.
Mal so, mal so.
Mal, ja. Mist, mal so, mal so. Kennst du das von SpongeBob?
Nee. Schade, ich kenne eigentlich fast alles von SpongeBob.
Das ist die Superheldenfolge, wo
mit Meerjungfrau-Mann und Blaubarschbube?
Nee, wo SpongeBob und die Superhelden werden. Ah. Da wird doch, Thaddäus wird der Vulkanmann, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der so ausbrechen kann und Mist, mal so, egal. Ein anderer wichtiger Punkt, das hat man vielleicht auch schon mal gehört, ist die Unschärferelation, die Heisenbergsche Unschärferelation in dem Fall auch wieder, dass sich Ort und Impuls, also Impuls ist so was wie eine Energie oder eine Geschwindigkeit, also Impuls ist Geschwindigkeit mal Masse, das ist Impuls, also eine Geschwindigkeit, die lassen sich nicht gleichzeitig exakt bestimmen.
Okay, das heißt, ich kann entweder bestimmen, wo es ist, oder ich kann bestimmen, wie schnell es ist, aber nicht gleichzeitig.
Nicht beides gleichzeitig, nicht exakt zumindest. Du könntest sagen, es ist, glaube ich, ungefähr 50 km/h schnell und ungefähr in den nächsten 1 Kilometer oder so.
Ja, okay.
Also da gibt es eben eine bestimmte Varianz, die man einhalten muss. Genau. Ein anderer Punkt ist die Superposition, dass Teilchen oder Quanten in mehreren Zuständen gleichzeitig sein können. Zum Beispiel kann man sich jetzt, wenn wir uns wieder diesen Spalt anschauen, der in diesem Schirm drin ist, wenn wir jetzt nicht nur einen Spalt machen, sondern wir machen zwei und wir schicken einzelne Elektronen oder einzelne Photonen auf diesen Spalt drauf, dann entsteht auf der anderen Seite dieses Schirms ein Interferenzmuster, das so aussieht, als wären beide Spalte sozusagen benutzt worden. Und das liegt daran, dass das Elektron, wenn es diese beiden Spalte sieht, sich nicht entscheidet, ah, ich gehe jetzt dadurch oder ich gehe dadurch, sondern es geht durch beide mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit.
What?
Und hinten erkennt man dann Interferenzmuster. Und jetzt wird's richtig verrückt, Jan. Denn,
okay, ich halte mich fest.
Halte dich fest, du sitzt ja zum Glück bereits.
Ja, ich sitze sehr sicher.
Wenn wir Dinge messen, also wenn wir schauen, was da passiert, also wenn wir zum Beispiel an einen dieser zwei Spalteingänge von dem Schirm einen Detektor machen, wo wir dann immer sehen können, ah, jetzt ist das Elektron hier durch oder jetzt das Photon hier durch und jetzt ist das da unten durch, dann verschwindet dieses Interferenzmuster, dann verschwindet die Wellencharakteristik, dann verschwindet die Quanteneigenschaft, verschwinden dann.
Und was sieht man dann stattdessen?
Da sieht man einfach, wie wenn du durch einen Spalt schießt, also da gibt es keine Interferenz sozusagen. Das ist ein Abbild von dem Spalt auf der anderen Seite sozusagen.
Einfach ein Punkt sozusagen.
Genau, also zwei Schlitze, also zwei beleuchtete Schlitze sozusagen, wenn das ein Schlitz wäre, genau.
Abgefahren. Das heißt, durch die Messung alleine verändert sich das, was die tun, diese Teilchen.
Genau.
Das ist so weird, ne?
Wir nennen das, dass der Zustand kollabiert, also der bricht sozusagen zusammen. Also das ist, wenn man sich so Quanten vorstellt, das ist halt irgendwie so eine Welle, so eine Wellenfunktion, ja? Eine Welle kann man sich auch gut vorstellen, dass die im Ort nicht so gut zu bestimmen ist, weil wenn da eine Welle ist, kannst du ja nicht sagen, ah, die Welle ist genau da, sondern die hat ja eine bestimmte Ausdehnung. Mhm. Und wenn man etwas misst, dann sagt man ja genau, ah, nee, doch, das Elektron ist ja genau hier. Mhm. Dann legt man ja einen Ort fest. Und dann kann man sich das so vorstellen, dass diese Welleneigenschaft sofort verschwindet, sozusagen.
Ah ja, okay.
So kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen.
Ja.
Mhm. Also diese Beobachtungen veränderten das System. Und mein Physiklehrer hat damals schon immer gesagt, Quantenphysik ist eigentlich Nachsehen, ohne hinzuschauen. Also man muss praktisch irgendwie rausfinden, wie man gucken kann, was passiert, ohne dass man wirklich guckt.
Also dass man zum Beispiel nur danach, also man schickt die Quanten da durch und dann guckt man sich danach das Muster an, anstatt währenddessen schon was zu messen.
Genau.
Und schließt dann auf das, was passiert ist.
Genau so machen wir das auch, ja.
Das meint er, okay.
Genau, mhm. Und so genauso machen das auch QuantenphysikerInnen. Also die lassen das System praktisch in seiner Quantenhaftigkeit sich entwickeln und die Physik machen.
Ja.
Und dann danach schaut man hin, damit zerstört man den Quantenzustand aber wieder.
Okay.
Und dann muss man eben die Messung von vorne machen. Und
abgefahren.
Diese Messung wiederholt man halt ganz, ganz, ganz oft. Und wenn man sich so eine Kurve wieder vorstellt, so eine Welle, das ist ja wie so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Also am höchsten Punkt der Welle ist es am wahrscheinlichsten, bleiben wir jetzt mal beim Ort, dass das Teilchen da ist. Aber das kann natürlich auch an den Rändern sein, aber da wird es natürlich seltener sein. Das
also stellen wir uns vor wie so eine Glockenkurve.
Genau, wie so eine Glockenkurve, so eine Gauss-Kurve, könnte man sich vorstellen. Und sagen wir mal, wir messen jetzt die Position von einem Elektron 100 Mal. Dann wird schon sehr oft das Elektron in der Mitte bei diesem Wellenberg sein.
Ja.
Aber ab und zu wird es auch an den Seiten sein. Und so kann man diese Kurve so wieder rekonstruieren und so eben die Quanteneigenschaften von vorher sozusagen sich rausziehen.
Ja. Das ist ja schon sehr ungenau.
Das ist schon sehr ungenau. Aber wenn man das oft macht, wenn man da 1000 Experimente macht, 2000, 3000, dann kriegt man schon sehr gut so eine Kurve hin. Ja. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was soll das all, wie meine Tante sagen würde.
Was soll das all?
Ja, was soll das alles?
Ja, das ist die Frage.
Ja, also ich meine, erstmal ist es ja interessant, weil wir sehen ja, dass die Welt sich so verhält. Also wir sehen ja, dass die Elektronen, wenn die auf diesen Spalt fliegen, interferieren.
Mhm.
Und wir sehen ja, also wir sehen ja, dass das passiert. Das heißt, es ist eine Beschreibung von unserer Realität.
Mhm.
Aber es gibt natürlich auch Anwendungsmöglichkeiten.
Ja.
Und wir haben ja gerade schon gesagt, dein Handy würde gar nicht funktionieren ohne Quantenphysik. Mhm. Denn, das hat man vielleicht auch schon mal gehört, den Tunneleffekt. Das ist auch das, wenn nicht Schrödingers Katze gesagt wird, dann wird Tunneleffekt gesagt.
Ja, ist das so?
Ja. Wird mir auch oft erklärt von Leuten, die ich im Zug treffe.
Ah ja.
Genau, also wir haben ja gerade schon über diese Kurve gesprochen. Ja, der Ort ist so eine Kurve, wie so eine Glockenkurve. Und stellen wir uns jetzt mal vor, da ist so eine Barriere, so eine Ecke, also so eine Wand, wo das Elektron eigentlich nicht durch kann. Aber wenn man sich vorstellt, dass das Elektron diese Glockenkurve hat, die seinen Ort beschreibt, und dann ist diese Barriere irgendwo in der Mitte der Kurve, dann gibt es ja irgendwie eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass das Elektron sich auf der anderen Seite dieser Barriere aufhalten könnte.
Mhm.
Also natürlich die Barriere, also um das noch mal deutlich zu sagen, also die Barriere ändert natürlich auch, wie die Welle dahinter aussieht.
Mhm.
Also die wird nicht genauso weitergehen, aber die Barriere verändert die Kurve ein bisschen, aber die kann das eben nicht ganz auf Null drücken. Das heißt, es gibt eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Elektron auf der anderen Seite der Barriere wiederfindet. Und das nennen wir den Tunneleffekt.
Mhm.
Und jetzt kannst du natürlich sagen, hä, das ist ja totaler Schwachsinn, das würde ja niemals passieren. Aber das sehen wir. Das passiert.
Wir würden denken, das geht ja nicht, da ist ja die Barriere. Das kann ja nicht dahinter sein.
Genau.
Da ist ja die Barriere, aber die Physik sagt doch.
Genau, es geht.
Doch, das geht.
Genau, die Physik sagt, es geht. Ja, trust me. Trust me on this one. Also die Barriere ist eigentlich, das wollte ich noch mal kurz sagen, die Energie dieser Barriere oder die Energie, die das Elektron braucht, um die Barriere zu überqueren, diese Energie hat das Elektron eigentlich nicht und trotzdem kann es auf die andere Seite. Und das sehen wir zum Beispiel in Transistoren. Also Transistoren sind so Halbleiter-Bauteile, die eigentlich in aller Elektronik, die wir benutzen, drin sind. Also vor allen Dingen in Handys auch, Smartphones sind die drin oder in Laptops. Mhm. Und es sind so Rechenoperatoren sozusagen. Mhm. Und diese Transistoren sind inzwischen so klein, in unseren Handys und in unseren Laptops, dass dieser Tunneleffekt eine Rolle spielt.
Mhm.
Also man sieht, dass das passiert. Und das muss eben mit eingerechnet werden, wenn Leute ein Handy bauen, ein Mikrochip-Design oder so. Genau. Und es gibt noch ein Mikroskop, das Scanning Tunnel Mikroskop oder STM, das auch allein auf dieser Basis operiert, also nur durch Tunneln überhaupt möglich macht, dass da irgendwie ein Austausch zwischen Probe und Mikroskop ist. Und da kann man dann eben sehr hoch aufgelöste Bilder mitmachen.
Okay.
Das ist auch eine Anwendung. Es gibt noch mehr, aber das waren jetzt die zwei, die ich mal kurz erwähnen wollte. Genau, also ohne Quantenphysik gibt es eigentlich keine Handys.
Das heißt, es ist nicht nur was, worüber wir so theoretisch sprechen, sondern das findet statt in unserem Alltag, in unseren Geräten.
Ja, genau.
Und man muss es wissen, weil sonst könnte man diese Dinger nicht bauen.
Genau, genau, ja.
Ja, okay.
Oder man könnte sie bauen, aber man würde nicht verstehen, warum da auf einmal ein Strom fließt, obwohl die Barriere da ist.
Ja, okay. Mhm.
Ich verstehe auch, dass das schwierig ist, also da sprechen wir auch noch am Schluss noch einmal drüber, warum das eigentlich immer so schwierig ist, das zu verstehen.
Mhm.
Aber das sind Sachen, die wir wirklich im Labor sehen können. Also quantenphysikalische Eigenschaften lassen sich im Labor herstellen und deren Auswirkungen, also man sieht natürlich nicht, wie das ein Quant ist, aber man sieht ja deren Auswirkungen, das kann man dann ganz sicher sehen. Und man kann auch was damit machen. Hast du schon mal vom Quantencomputer gehört, Jan?
Mhm.
Das ist eine Lüge. Wir hatten Sabrina Patsch hier zu Gast.
Ja.
Quantenphysikerin.
Ich glaube, da kam man nicht drum rum. Um den Begriff kam man, glaube ich, nicht drum rum.
Ja, oder?
Ja.
Das ist jetzt der neue heiße Scheiß. Noch nicht so super gehypt wie KI, aber schon geht in die gleiche Richtung, würde ich sagen, oder?
Ja, einfach. Also ich glaube, das, was immer so rüberkommen soll oder was so in den Medien immer berichtet wird, ist, dass es die nächste Generation von Computern ist, die dann eben besonders leistungsfähig ist oder bestimmte Dinge besser kann als unsere aktuellen Computer. Ich weiß aber natürlich überhaupt nicht, was für Probleme.
Ja. Ja, da finde ich es immer ganz wichtig zu sagen, dass ein Quantencomputer jetzt kein Computer sein wird, den man selber zu Hause hat. Also man wird jetzt nicht auf einen Quantencomputer Netflix schauen oder einen Podcast aufnehmen, weil da sind die Computer, die wir haben, schon sehr gut. Aber es gibt eben sehr, sehr, sehr große Superrechner, also so sehr leistungsfähige Rechner, die bei bestimmten Problemen an ihre Grenzen stoßen. Mhm. Und das sind vor allen Dingen sogenannte Optimierungsprobleme, also wo man eben verschiedene Pfade oder verschiedene Möglichkeiten, ein Problem zu lösen, gegeneinander aufwägen muss. Und ein normaler Rechner muss das eben sequenziell machen, also hintereinander. Der muss erstmal den einen Weg, dann den zweiten Weg, dann den dritten Weg, dann den vierten Weg. Und das dauert natürlich ewig, vor allen Dingen, wenn die Anzahl der Wege im Problem nicht linear ansteigt, sondern
exponentiell.
Genau,
also
das ist ein Problem.
Die Kurve wird immer steiler, also die Anzahl der Probleme wird immer größer.
Genau, die Anzahl der Wege wird immer größer, die der Rechner berechnen muss. Und dann wird es eben schwierig. Und das ist eine Möglichkeit, wo Quantencomputer eben viel besser sein können, weil die eben eine bestimmte Eigenschaft der Quantenmechanik ausnutzen oder bestimmte Eigenschaften der Quantenmechanik ausnutzen. Unter anderem diese Superposition, worüber wir schon gesprochen haben, wie bei Schrödingers Katze, dass man gleichzeitig tot und lebendig sein kann. Und um das so ein bisschen zu verstehen, muss man erstmal verstehen, was eigentlich ein Bit ist, also eine normale Rechenoperationseinheit bei einem Computer. Das nennen wir Bits.
Mhm.
Und Bit kann entweder 0 oder 1 sein. Das hat
man auch schon mal gehört, ja.
Das hat man schon mal gehört. Das ist bei einem normalen Computer. Und ein Quantenbit, das nennt man auch Qubit, die können eben nicht nur 0 oder 1 sein, sondern alles dazwischen auch sein.
Mhm.
Also 0,314, whatever. Mhm. Kann es sein, wüsste ich, dass ich
das
mir Pi einfällt.
Pi, ne?
Ja.
Sagen.
Ja, keine Ahnung warum. Also Pi durch 10 können die zum Beispiel machen. Und dadurch kann man eben viel mehr Informationen, also man kann sich das so vorstellen, dass man eben viel mehr Informationen in diesem einzelnen Bit speichern kann, als man in einem normalen Bit speichern könnte.
Mhm.
Sozusagen. Und dadurch können Qubits eben solche Optimierungsprobleme schneller lösen. Eine andere Möglichkeit, das finde ich eigentlich viel schöner, ist, dass man Quantencomputer Probleme lösen lässt, die quantenmechanisch sind, also Quantenprobleme.
Mhm.
Dann denkt man sich vielleicht jetzt erstmal so, hä, was für Quantenprobleme gibt es in der echten Welt? Aber zum Beispiel, wenn man neue Moleküle herstellen möchte oder neue Proteine oder neue, da kenne ich mich nicht so mit aus, aber wenn man neue Stoffe sozusagen entwickeln möchte, zum Beispiel für Medikamente oder so, da muss man eben genau wissen, wie sich bestimmte Atome, Moleküle verhalten und wie die sich so falten. Also es gibt ja diese Proteinfaltung, das ist extrem kompliziert, aber dieser Vorgang ist ein inhärent quantenphysikalischer Vorgang, weil eben Moleküle Quantenobjekte sind und Atome Quantenobjekte sind. Deswegen ist das ein quantenphysikalischer Vorgang. Und deswegen kann es gut sein, dass Quantencomputer oder Quantensimulatoren, nennt man das in dem Fall, weil die simulieren etwas, anstatt dass sie etwas rechnen, da eben sehr von Vorteil sein könnten.
Die sind also, da quasi wie der Fisch im Wasser, ne?
Ja, genau. Genau so ist es. Und also Quantencomputer, also momentan ist es noch nicht, also wir sind gerade dabei, noch größere und bessere Quantencomputer zu bauen, weil wir haben bislang noch nicht so viele Qubits, dass man eben von einer Supremacy sprechen kann, also dass es wirklich besser ist als ein Computer in allen möglichen Problemen, die wir uns ausdenken. Also ich glaube, es gibt schon bestimmte Probleme, bei denen Quantencomputer schon besser sind.
Ja.
Aber Quantencomputer sind schon auch noch sehr große Maschinen.
Wie groß sind die denn?
Also dieser Quantum One von IBM, da steht zum Beispiel einer in Stuttgart.
Ja.
Die kosten übrigens 10 Millionen Euro.
Oh, wow.
Der ist schon so 3x3 Meter oder so.
Okay, okay. Könnte man sie jetzt nicht einfach so in den Keller stellen? Ja, doch, vielleicht in den großen Keller.
Naja, das Problem ist, dass man auch flüssiges Helium braucht, um den zu betreiben. Also das hat man halt im Keller leider nicht. Ja, also es ist schon noch nicht so
praktikabel.
Praktikabel, genau. Das kommt aber wahrscheinlich dann auch noch. Also es werden jetzt auch andere Systeme, andere Plattformen benutzt. Also es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, auch so Quantencomputer, Quantensimulatoren zu realisieren. Mhm. Bist du jetzt überzeugt, Jan, dass es toll ist?
Ich bin auf jeden Fall überzeugt davon, dass es irgendwie krass ist und total, es widerspricht allem, was man sich so sonst so vorstellt. Also es widerspricht komplett unserem Verständnis der Welt eigentlich.
Mhm, ja, das stimmt.
Das finde ich total krass irgendwie.
Ja, das ist halt das, was ich total faszinierend daran finde, weil es widerspricht total unserem Verständnis, aber gleichzeitig können wir das extrem exakt vorhersagen, was passiert.
Mhm.
Und diese Rechnungen sind, also es ist schon kompliziert, aber es ist halt, man kann einfach Rechnungen anstellen und da kommt dann halt was raus, was man auch im Experiment sieht. Und das finde ich irgendwie total faszinierend, weil es ist anscheinend, und jetzt Vorsicht, es ist nah dran an der Wahrheit von unserer Natur.
Ja, und da hört ihr vielleicht nochmal die vorletzte Folge rein.
Ja.
Da sprechen wir nämlich drüber, ob es das überhaupt gibt. Aber ja, es ist total verrückt. Etwas, was so unserem Alltagsempfinden widerspricht und sich trotzdem so genau nachweisen lässt. Das ist doch total verrückt. Wir müssen uns einfach damit abfinden.
Ich finde halt immer schade, dass Leute so sagen, dass das so ultra unmöglich zu verstehen ist.
Ich glaube, verstehen ist das, was sich Leute wünschen, ist, was wir normalerweise ja erleben, wenn wir eine neue Info bekommen, wenn wir was Neues erzählt bekommen, ist ja, dass man es uns nur gut genug erklären muss und irgendwann reiht es sich so ein in alle anderen Dinge, die wir so wissen über die Welt.
Mhm.
Da passt es dann irgendwann so rein, wie so ein Puzzlestück passt es so perfekt in das große Weltbild-Puzzle, das Verständnis. Und das geht eben bei den, was wir normalerweise ja erleben, wenn wir eine neue Info bekommen, wenn wir was Neues erzählt bekommen, ist ja, dass man es uns nur gut genug erklären muss und irgendwann reiht es sich so ein in alle anderen Dinge, die wir so wissen über die Welt.
Mhm.
Da passt es dann irgendwann so rein, wie so ein Puzzlestück passt es so perfekt in das große Weltbild-Puzzle, das Verständnis. Und das geht eben bei den Quanten nicht so richtig gut.
Ah, das verstehe ich, so habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Und ich glaube, das ist das, was, also natürlich kann ich es verstehen im Sinne von, ich kann die Gesetzmäßigkeiten auswendig lernen.
Ja.
Und dann kann ich irgendwann auch verstehen, was passiert, im Sinne von, ich kann vorhersagen, was passiert. Aber es passt eben überhaupt nicht zum Rest meines Weltbilds.
Ja, das stimmt.
Da bin ich froh, dass ich auch noch was dazu beitragen konnte jetzt am Ende.
Nee, aber ich verstehe, dass das schwierig zu akzeptieren ist, dass es so ist. Schön, dass wir jetzt noch so einen Zusammenhang zwischen den letzten beiden Folgen haben. Schön. Ja, also als Fazit kann man sagen, wir haben jetzt 100 Jahre Quantenmechanik, es ist viel passiert. Vieles passiert. Es ist immer noch nicht alles komplett klar, natürlich. Also ich stelle das jetzt so dar, als sei das alles schon super. Also die Beschreibung, die wir haben, ist relativ klar und die ist sehr, kann sehr gut Sachen vorhersagen, die wir sehen. Aber wir sind noch nicht fertig mit der Quantenphysik, natürlich. Wir befinden uns aber gerade in einer neuen Phase der Quantenphysik. Wir nennen das die zweite Quantenrevolution. Mhm. Und in dieser zweiten Quantenrevolution geht es jetzt nicht mehr unbedingt darum, Quanten zu verstehen, weil das verstehen wir eigentlich einigermaßen okay, sondern darum, Quanten zu manipulieren und Quanten so einzusetzen, dass wir eben daraus irgendwelche Profite rausbekommen können, irgendwelche Effekte rausbekommen können, wie den Quantencomputer, irgendwelche Maschinen bauen können. Und darum geht es jetzt gerade, also Quantentechnologien, das ist jetzt die Quantenrevolution 2.0. Mhm. Und da möchte ich mal ganz kurz erwähnen, wen das interessiert, der sollte sich auf jeden Fall den Blogpost von Sabrina Patsch anschauen, von Physicus Minimus, so heißt der Blog, weil die hat einen sehr, sehr schönen Blogpost zu der Quantenrevolution 2.0, zur zweiten Quantenrevolution geschrieben. Kann ich sehr empfehlen.
Okay, also Shoutout an Sabrina und Shoutout an dich, dass du uns durch dieses wahnsinnig komplizierte, aber auch faszinierende Thema durchgeführt hast. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, ein bisschen mehr verstanden zu haben.
Das ist schön. Das freut mich.
Zumindest, wenn ich es einfach akzeptiere, dass es so ist und ich es nicht ändern kann.
Ja.
Aber ja, total faszinierend. Wir sind gespannt, was die Zukunft bringt. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Podcast Was los Wissenschaft, um keine Folge mehr zu verpassen. Ihr findet uns natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Und was echt super wäre, wäre, wenn ihr uns eine Sternebewertung schenken könntet. Das ist für uns total hilfreich. Es pusht den Algorithmus. Wir freuen uns jedes Mal wie kleine Honigkuchenpferde darüber.
Wow.
Wow. Und schaut auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, auf dem vom Podcast, auf Lisas und auch auf meinem. Die findet ihr alle in der Beschreibung. Und ganz zum Schluss, wie immer, wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback dalassen wollt, dann schreibt uns einfach in den Kommentaren. Danke, Lisa, und tschüssi.
Ciao.